Ja, guten Morgen, Gemeinde. Schön, dass ihr da seid. Ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Die Erkältung hat mich auch ein bisschen erwischt, aber die Krankheit wird heute das Wort Gottes nicht aufhalten. Genau. Zu Beginn möchte ich gerne beten. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Danke, dass du mitten unter uns bist und dass du uns begegnen möchtest, Herr. Und ich bete, dass wir uns bereit machen dafür. Wir warten auf dich, dass du wiederkommst, aber wir warten auf dich auch jetzt hier, dass du uns begegnest. Herr, öffne unsere Herzen, öffne unsere Ohren, dein Wort zu hören. Lass es nicht mein Wort sein, sondern dein Wort. Du sollst zu uns reden, Herr, und wir möchten es hören und verstehen und empfangen für unser Leben. In deinem Namen, Jesus, beten wir. Amen. Ich habe Gott gefragt, über was ich predigen soll. Meistens weiß ich schon ein bisschen vorher, geht schon in mir um und ich merke dann irgendwann, okay, darum soll es wohl gehen. Diese Woche war es ein bisschen herausfordernder und ich habe ihn gefragt, okay Gott, was hast du für die Gemeinde heute? Ist der dritte Advent, wäre doch schön, wenn es irgendwas zu Weihnachten wäre. Aber Micha 5, Vers 1 habe ich schon letzte Woche erwähnt. Deswegen wird es das nicht. Ich würde mich über eine Predigt zu Micha 5 freuen, aber ich habe ihn selber nicht verstanden, deswegen erspare ich euch das heute Morgen. Und in meiner Bibellese dann hat Gott mir einen Text gegeben in 1. Johannes. Passt erstmal überhaupt nicht zu Weihnachten, aber irgendwie auch doch. Als ich das gelesen habe im 1. Johannesbrief, hat es mich an eine Situation bei uns zu Hause erinnert. Und dann wusste ich, okay, darum soll es wohl gehen. Ich möchte euch von der Situation erzählen. Milena und ich, wir sind verheiratet. Ich komme nach Hause von der Arbeit und wir reden und Milena ging es nicht so gut. Schon ein paar Tage davor, aber da an dem einen Tag haben wir dann endlich uns Zeit genommen, darüber zu reden. Ihr ging es nicht so gut und sie hatte so eine grundlegende Traurigkeit, würde ich es beschreiben. So ein bedrückendes Gefühl, dass sie runtergezogen hat. Und hat sich ein bisschen immer wieder so eine Hoffnungslosigkeit gefühlt. Und das gipfelte eben dann an diesem einen Abend, wo ich nach Hause kam und es ging Milena nicht mehr gut und dann haben wir darüber geredet und dann sagt sie mir, naja, es hat begonnen, als ich nach Hause kam, kam wieder dieses bedrückende Gefühl. Und da war ich schon so, okay. Und im Gespräch, oder da, als sie das gesagt hat, wurde mir dann schnell klar, woran das lag. Und es ist ein bisschen mir unangenehm, ich schäme mich ein bisschen, das vor euch zu erzählen, aber ich glaube, Gott gebraucht unser Leben, um ein Zeugnis zu sein für euch, deswegen tue ich es, halte danach von mir, was ihr wollt, ist mir eigentlich egal. Aber nur um zu wissen, wie es mir damit geht. Und zwar habe ich ein Hörbuch gehört auf dem Weg zur Arbeit und also manchmal auf dem Weg zur Arbeit, manchmal auf dem Weg zurück. Und es war ein Fantasy-Buch. Ich werde jetzt gar nicht beschreiben, um welches Buch. Ich will keine Werbung machen, denn das war das Problem. Und im Gespräch und als wir dann da geredet haben, hat sich herausgestellt, dieses Hörbuch ist das Problem. Da geht was Geistliches ab, was nicht gut ist. Da geht es um Dinge, die nicht von Jesus handeln, im Gegenteil. Und das hat Milena gespürt, was ich gemacht habe. Das Hörbuch ist gelöscht. Wir haben gebetet, ich habe um Vergebung gebeten und Milena geht es heute viel besser als noch letzte Woche. Ja, also vor anderthalb Wochen. Und dieses Gefühl ist weg. Oder diese Bedrückung ist weg. Und in dem Ganzen habe ich erkannt, krass, ich, Milena, wir alle, wir haben eine geistliche Verantwortung. Und die haben wir auch füreinander. Die habe ich an erster Stelle für mich. Aber ich bin nicht so ein Fühler, ich spüre nicht so viel. Aber die habe ich auch für meine Ehefrau, für meine Familie, unsere kleine Familie und die habe ich auch für meine Gemeinde. Und die habe nicht nur ich, die hat nicht nur Milena, sondern die haben wir alle. Wir sind verheiratet, dadurch sind wir eine kleine Familie und was ich tue, beeinflusst Milena und was Milena tut, beeinflusst mich. Und da geht es nicht nur um die physischen Dinge, okay, wenn ich schlecht koche, dann wird es Milena vielleicht schlecht gehen am nächsten Tag, sondern da geht es auch um die Dinge, die im Geistlichen passieren. Und heute möchte ich über diese geistliche Verantwortung reden. Und wie gesagt, passt nicht so direkt zu Weihnachten, aber irgendwie auch doch, weil es am Ende immer um Jesus geht. Genau. Und ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen in dem Text, den ich gelesen habe. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Wer seine Bibel dabei hat, schlagt sie gerne auf. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Verse 1 bis 6. Wir sehen sie auch hier. Genau. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, der ist von Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommen wird, und er ist jetzt schon in der Welt. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und sie sind von der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind von Gott. Wer Gott erkennt, der hört auf uns. Wer nicht von Gott ist, der hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Amen. Ja, es ist natürlich erstmal ein sehr hartes Brot, das ich uns heute Morgen mitgebracht habe, aber wir machen es uns ein bisschen verständlicher. Wer weiß denn, was die Jahreslosung dieses Jahres ist? Das geht ja jetzt langsam zu Ende. Wir haben schon Mitte Dezember, also meine Bibellese ist nur noch die letzten Propheten und die Offenbarung steht an, deswegen das Jahr geht zu Ende. Aber wer weiß, was die Jahreslosung dieses Jahr ist? Vincent? Richtig. Prüft alles und behaltet das Gute. Und hier schreibt Johannes an uns, prüft die Geister. Zweimal diese klare Anweisung, etwas zu prüfen. Warum? Johannes beantwortet die Frage, weil viele falsche Propheten in die Welt gegangen sind und der Antichrist ist schon in der Welt. Als ich das gelesen habe, habe ich mich an ein Zitat erinnert. Ich habe leider nicht rausgefunden, von wem. Der Autor ist mir unbekannt. Sein englisches Zitat, ich übersetze es gleich. The church in the West knows enough about Jesus to be saved, but keeps enough of the devil to stay in slavery. Übersetzt bedeutet das so viel wie die Kirche im Westen, also in der westlichen Welt, Europa, Nordamerika, weiß genug von Jesus, um errettet zu sein, aber behält genug vom Teufel, um gefangen zu bleiben. Die Kirche im Westen weiß genug über Jesus, um errettet zu sein. Wir sind errettet und am Ende unseres Lebens gehen wir zu Jesus. Aber sie behält genug vom Teufel, um in Gefangenschaft zu bleiben, um nicht wirklich frei zu sein. Das ist erstmal ein hartes Zitat. Ich weiß nicht, ob ich dem ganz zustimme, aber in Teilen sehe ich das und habe ich das auch in unserem Leben gesehen, dass da ich noch etwas vom Teufel behalten hatte, das uns gefangen genommen hat. Es zeigt sich hier in diesem Text, es gibt Geister oder einen Geist, der möchte uns von Gott wegführen, der möchte uns wegnehmen von Jesus. Und wir müssen aktiv was dagegen unternehmen, damit das nicht passiert. Weil Jesus macht es ganz deutlich, einerseits in Matthäus 12, Vers 30, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Wer nicht mit Jesus ist, ist gegen ihn. Er dreht es aber auch um und macht es deutlich. Das sagt Jesus in Markus 9, Vers 40, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Was wir sehen ist, wenn wir auf das Geistliche schauen, nicht auf das Menschliche, sondern wenn wir auf das Geistliche schauen, und keine Sorge, ich werde das gleich noch deutlicher oder greifbarer erklären, was das Geistliche ist und was ich damit meine. Aber wenn wir auf das Geistliche schauen, dann gibt es nur schwarz oder weiß. Für Jesus oder gegen ihn. Christus oder der Antichrist. Nichts dazwischen. Schwarz oder weiß. Menschlich gesehen gibt es noch an vielen Stellen ein Grau. Die Pole sind schwarz und weiß und irgendwo dazwischen findet sich ein Grau. Ich habe das Beispiel Sex vor der Ehe genommen. Wir wissen, Sex vor der Ehe ist nicht gut, Sex in der Ehe ist großartig. Wo beginnt der Sex? Da ist das Menschliche, also der Graubereich. Darf man sich schon küssen? Darf man sich schon anfassen? Das ist alles grau. Das will ich heute gar nicht definieren, aber geistlich gibt es schwarz gegen Jesus und weiß für Jesus. Und die spannende Frage, die sich mir dann stellt, ist, warum sollen wir das alles prüfen? Wie können wir das vielleicht auch machen? Und steckt da noch mehr hinter dieser Aufforderung? Weil ich glaube, es geht nicht nur um das Prüfen und dann da stehen zu bleiben, sondern dann auch aktiv zu werden und das rauszuschmeißen, was nicht zu Jesus gehört, und das zu behalten, was zu Jesus gehört. Denn was ich hier drin lese, und es ist gut, dass es diese Woche kam, und was Milena und ich letzte Woche erlebt haben, ist, wir haben eine geistliche Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung für unser geistliches Leben, für mein persönliches Leben, für meine Familie, ihr für euch, für eure Familie, für die Gemeinde. Was ich hier mache, beeinflusst unsere Gemeinde, und was du hier machst, beeinflusst unsere Gemeinde und dann auch für unsere Gesellschaft. Und wir haben den Heiligen Geist in uns, oder? Ja, Zustimmung, sehr schön. Das bedeutet aber auch, wir sind auf dieser Seite. Wir wollen den Geist des Antichristen so fern wie möglich aus unserem Leben halten. Fern von mir, ich möchte ihn nicht in mir haben. Fern von meiner Familie, ich denke nur an, wenn wir Kinder haben werden, er soll fern bleiben, ganz weit fern. Fern von unserer Gemeinde, er hat hier nichts zu suchen. Und am liebsten auch fern von unserer gesamten Gesellschaft, von unserem Land. Da kommt die größte Herausforderung, aber fangen wir im Kleinen an. Fangen wir in der Familie an, fangen wir in der Gemeinde an und dann haben wir auch einen Einfluss auf die Gesellschaft. Und um dieser Verantwortung nachzukommen und eine geistliche Reinheit zu leben, müssen wir in der Lage sein, den Geist Gottes vom Geist des Antichristen unterscheiden zu können. Und ich habe uns heute Morgen drei Schritte mitgebracht, die bauen ein bisschen aufeinander auf, wie wir das in unserem Alltag leben können. Das erste ist ein Grundverständnis, das zweite ist eine Kalibrierung, alle Techniker freuen sich, ich eingeschlossen, und das dritte ist eine Übung, eine praktische Übung. Fangen wir an mit dem Grundverständnis, und das heißt, die Realität der geistlichen Welt anzuerkennen. Wir leben hier in Westeuropa. Wir leben im Jahr 2025, schon weit nach der Aufklärung. Wenn du auf die Straße gehst, dann gibt es viele Menschen, die behaupten, alles, was nicht sichtbar ist, gibt es auch nicht. Finde ich persönlich blasphemisch, weil dann kann es auch keinen Gott geben. Deswegen müssen wir begreifen, damit das alles einen Sinn macht und schlüssig ist in sich, muss es eine geistliche Welt geben. Vers 1 schreibt Johannes: Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, die von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen. Diese Geister, Johannes schreibt hier, oder im Griechischen steht hier das Wort Pneuma, das heißt so viel wie Luft, Wind, Hauch oder Geist, wird auch immer verwendet für den Heiligen Geist. Also es geht hier nicht um den Geist, den Verstand, sondern es geht um etwas Nicht-Sichtbares. Und es gibt eine geistliche, für uns, zumindest für uns, unsichtbare Welt. Das ist die Grundlage. Und diese Welt, ich weiß nicht, wie groß sie ist, ich habe sie noch nicht gesehen, ich vermute, sie ist nicht kleiner als das, was wir sehen können. Aber sie ist uns Menschen verborgen, meistens. Manchmal kriegen wir Einblicke, aber meistens ist sie uns verborgen. Wir können sie nicht sehen, deswegen ist sie geistlich und nicht menschlich. Aber wenn wir dann reinschauen, die Bibel allein hat ca. 300 Erwähnungen von Engeln. 300. Ich persönlich habe noch keinen gesehen, weil für uns sind sie normalerweise nicht sichtbar. Aber die Bibel sagt oft, und dann kam ein Engel des Herrn und ein Engel des Herrn im Traum, in der Begegnung. Sie offenbaren sich. Es gibt in der Bibel allein 300 Erwähnungen von Engeln. Nur weil ich sie nicht sehen kann, gibt es sie nicht? Doch. Und ähnlich ist es ja mit Jesus. Er war von Anfang an da. Wir lesen die ersten Verse die ersten Verse im Johannesevangelium. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das Wort, das ist Jesus. Jesus war von Anfang an da. Aber er wurde erst sichtbar durch die Geburt von Maria. Was wir jetzt an Weihnachten feiern, erst in dem Moment wurde er sichtbar, wurde Mensch und kam in das Menschliche. Davor war er nicht sichtbar. Und dann lebt er gut 30 Jahre als Mensch mit allem, was zum Leben dazugehört, außer Sünde in seinem Fall. Und dann stirbt er, steht vom Tod auf und geht zurück zum Vater und ist wieder nicht mehr sichtbar. Aber es gibt ihn, oder? Wir glauben an ihn. Das heißt, wenn er existiert, aber nicht sichtbar ist, dann gibt es etwas, was existiert, aber nicht sichtbar ist. Genau, und daran erkennen wir, es muss Dinge geben, die nicht sichtbar sind für uns. Gott und die Engel sind nicht sichtbar, aber auch der Teufel und die Dämonen, sie sind nicht sichtbar für uns. Aber es muss eine geistliche Welt geben, denn sonst macht auch unsere Taufe keinen Sinn, weil wir lesen in Römer 6, dass wir sterben in der Taufe und begraben werden mit Jesus. Dann stelle ich mir die Frage, warum bin ich noch hier? Wenn ich doch eigentlich tot bin, ich bin getauft. Aber es ist nicht der Körper, der stirbt. Es ist der geistliche Mensch, der stirbt. Und danach ist es nicht mehr, geistlich gesehen, nicht mehr Simeon, sondern Jesus in Simeon. Aber durch meine Taufe ist nicht eine menschliche Veränderung passiert. Ich hoffe, irgendwann hat man an meinem Charakter erkannt, dass sich was verändert hat, aber nicht optisch. Nur weil Jesus in mir lebt, habe ich jetzt nicht gleich einen orientalischen Hautton. Den hatte ich davor schon. Oder ich habe auch keinen Bartwuchs bekommen, wie ich mir Jesus vorstelle. Ich wünschte, ich hätte ihn, aber er fehlt immer noch. Für alle Frauen, die getauft sind, ist das gut, dass wir nicht die menschlichen Eigenschaften von Jesus annehmen, sonst würden wir hier alle mit Bärten sitzen. Nein, es ist kein menschlicher Tod, es ist ein geistlicher Tod. Aber im Umkehrschluss heißt das, um geistlich sterben zu können, muss man auch geistlich leben können. Muss es eine geistliche Welt geben, die nicht sichtbar ist. Und nur wenn wir das begreifen, dass es diese Welt gibt, die nicht direkt vor unseren Augen ist, dann verstehen wir, dass es Dinge gibt, die uns beeinflussen, auch wenn wir sie nicht sehen. Und das kann zum Guten oder zum Schlechten sein. Musik ist ein Beispiel. Ist es egal, welche Musik ich höre, solange ich sie nicht so laut höre, dass sie mein Trommelfell kaputt macht? Menschlich gesehen kann Musik nur mein Trommelfell beschädigen. Geistlich gesehen gibt es da noch mehr. Ich habe seinen Namen vergessen, aber ein Rapper hat gesagt, all music is spiritual and all you all let the demons preach to you. Also alle Musik ist geistlich und ihr alle lasst die Dämonen zu euch predigen. Es gibt einen Unterschied, ob ich Lobpreismusik höre, der Gott die Ehre gibt, oder andere Musik, die von Drogen, Sex, Depression, Kriminalität oder singt. Und da geht es nicht nur um mein Ohr, ob es meinem Ohr gefällt oder nicht, sondern da geht es um meinen Geist, was es mit meinem geistlichen Wesen, Menschen macht. Und dieses geistliche Leben, das hat Gewicht. Vielleicht sogar viel mehr als das Menschliche, weil das Menschliche ist ziemlich klein gesehen auf das ewige geistliche Leben. Lass uns erkennen, es gibt ein geistliches Leben. Das ist nicht so einfach begreifbar. Ich komme mit meinem Kopf da auch nicht ganz rum. Dinge, die hier sein sollen, die ich nicht sehen kann. Aber wenn wir der Bibel anschauen und wir glauben, dann ist es offensichtlich, dass es das gibt. Und dem müssen wir uns bewusst sein, dass es einen Einfluss auf unser Leben hat. Zum Guten oder zum Schlechten. Wie erkennen wir jetzt nun das, ob es gut ist oder schlecht ist? Jetzt kommen wir zur Kalibrierung. Andreas, du weißt, wie Kalibrierung funktioniert. Für alle anderen werde ich es gleich nochmal erklären. Denn Johannes gibt uns in diesem Text ein Werkzeug an die Hand. Ich nenne es jetzt einfach mal einen Maßstab. Ein Mittel, um das, was unsichtbar ist, für uns bewertbar zu machen. Wir lesen in Vers 2, daran erkennt ihr den Geist Gottes. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und Vers 3, und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er gekommen dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, Jesus, der Christus, nicht nur irgendein Jesus, sondern der Christus, der Sohn Gottes. Dieses Christus bezeugt ihn als Messias, den Retter der Welt. Und im Fleisch gekommen heißt menschlich geworden, nicht geistlich. Zu der Zeit, als Johannes diesen Brief schrieb, gab es eine Bewegung der Gnostiker, die behaupten, alles Menschliche sei schlecht und alles Geistliche sei gut. Deswegen ist Jesus nur im Geist gekommen. Aber das ist nicht die Wahrheit. Wir feiern an Weihnachten, Jesus ist geboren von einer Jungfrau als Mensch, menschlich. Er kommt auf die Erde. Er ist ein Mensch durch Geburt und er lebt auch das Leben eines Menschen. Wie endet das Leben eines Menschen? Mit dem Tod. Deswegen musste Jesus sterben. Und wer bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, als Mensch gekommen ist und der Retter ist, das steht in diesem Jesus Christus im Fleisch gekommen, der ist von Gott. Und wer Jesus verleugnet als Mensch, dass er als Mensch da war, oder als Gott oder als Retter, der ist nicht von Gott. So, Kalibrierung heißt, ein Messgerät mit einer Normmessung zu vergleichen. Nehmen wir zum Beispiel diesen Temperaturmesser, den wir hier im Raum haben, der misst jetzt gerade vielleicht 20,5 Grad. Ist das die Wahrheit? Wissen wir nicht. Deswegen muss man jedes Messgerät immer wieder kalibrieren. Das heißt, man nimmt ein genormtes Thermometer, hält es dagegen und sagt, eigentlich nur 19,5 Grad. Das ist dann der Normwert. Das hier zeigt aber 20,5. Was machen wir? Wir justieren das Messgerät runter auf 19,5 Grad und passen das an den Normwert an. Das bedeutet Kalibrierung. Warum dieses Beispiel? Dieses Messgerät, von dem Johannes hier schreibt, ist der Geisterprüfer, nenne ich ihn jetzt. Wir sollen die Geister prüfen, also haben wir ein Messgerät, das ist der Geisterprüfer. Und woher weiß ich, ob der richtig prüft oder nicht? Erstmal, was macht der Geisterprüfer? Der misst, ist der Geist von Jesus oder ist der Geist vom Feind? Und dann gibt uns Johannes hier einen Kalibrierungsmaßstab an die Hand, einen Normwert. Und zwar, wer Jesus bekennt, das ist der Geist Gottes. Das sollte gemessen werden. Wer Jesus bekennt, das ist der Geist Gottes. Wer Jesus verleugnet, das ist der Geist des Antichristen. So, und daran können wir unser Messgerät immer wieder nachjustieren. Jesus bekennt, gut. Jesus verleugnet, nicht gut. Daran können wir die Geister unterscheiden. Auch wenn wir sie nicht sehen können, an dem, was rauskommt, bekennt er Jesus als den Christus und als den Mensch gewordenen Sohn Gottes? Ja, sehr gut. Verleugnet er Jesus als Mensch oder als Sohn Gottes oder als Retter? Nicht gut, nicht von Gott. In der Vorbereitung habe ich mir zwei Predigten angehört, die könnten unterschiedlicher nicht sein. Das eine war ein Prediger der Pfingstmission Thun, ein Schweizer, der hat gesagt, das ist so, aber auch wer behauptet, dass es keine Geistesgaben gibt, ist ein Geistesantichristen. Und dann habe ich direkt danach eine Predigt gehört von einem mehr Konservativen, John MacArthur, ein guter Theologe, aber sehr konservativ, der hat gesagt, die charismatische Bewegung ist ein Geistesantichristen. Naja, ich werde mich nicht zwischen den beiden positionieren, ich werde mich an das halten, versuchen zu halten, was im Wort Gottes steht. Da steht nämlich keins von den beiden, da steht nur, wer Jesus bekennt als Christus und als Mensch gewordener Sohn Gottes, der ist von Gott. Und wer Jesus verleugnet als Mensch gewordener, als Sohn Gottes oder als Retter, der ist nicht von Gott. Lass uns darauf fokussieren, dass alle andere außenrum, das überlassen wir den Theologen. Dieses Jesus zu bekennen, geht auch einher mit dem zu verstehen, es ist nicht nur, ich sage das, was Jesus ist, sondern Ich schaue auch, was ist der Wille Gottes? Wie hat Jesus gelebt? Was hat er gepredigt? Geht das auch einher mit dem, was ich da höre von den möglichen Geistern? Das heißt einerseits, wir sind errettet allein aus Gnade. Das bekennt Jesus als Retter. Was das verleugnen würde, wäre, wir müssen noch Werke tun, um errettet zu werden. Das kann alles Mögliche sein, ein guter Mensch sein oder 5-mal Ave Maria beten. Das ist nicht der Geist Gottes. Wir sind errettet rein aus Gnade. Oder ein anderes Beispiel. An Weihnachten feiern wir die Geburt des Sohnes Gottes, der Mensch wurde und der gelebt hat. Wow, was ein schönes Fest. Oder wir feiern eine Jahresendfeier. Keine Ahnung, was das sein soll, ist mir auch egal. Ich feiere die Geburt Gottes, des Sohnes Gottes. Oder Genesis 5, Vers 2, 1. Mose 5, Vers 2, Gott spricht, er schuf sie als Mann und Frau versus 72 verschiedene Geschlechter existieren. Ich habe es nicht alle gegoogelt, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber war mir dann auch egal. Alles, was jede Zahl größer 2 ist nicht von Gott. Oder der Befehl Gottes in den 10 Geboten, du sollst nicht töten, und die gesellschaftlich anerkannte Praxis, 3-monatige Föten aus der Gebärmutter abzusaugen, aka Abtreibung. Was in deinem Leben bekennt Jesus und bekennt, was er möchte und was er uns vorgegeben hat? Und was in deinem Leben tut das nicht? Was in deinem Leben und auch in meinem Leben, ich stelle mir die Frage auch, untersteht dem Willen Gottes und was nicht? Was in deinem Leben kommt aus dem Geist Gottes und was kommt vielleicht mehr aus dem Zeitgeist? Gut, dass wir dieses Wort haben, das ist so treffend. Der Zeitgeist klingt stark nach einem Geist, der vom Feind Gottes kommt und nicht von Gott kommt. Anhand dieser Kalibrierung, die uns Johannes gibt, bekennt er Jesus oder verleugnet er Jesus? Erkennen wir, ist der Ursprung von dem, was wir gerade sehen, von Gott oder nicht? Und ich wiederhole, geistlich gibt es nur schwarz oder weiß. Wenn es nicht von Gott kommt, dann würde ich mich fern davon halten. Weil dann kommt es vom Antichrist, der schon in der Welt ist, und zwar schon seit knapp 2000 Jahren, als Johannes diesen Brief geschrieben hat. Und ich lade uns ein, dass wir besonders diese Weihnachtszeit nutzen, um das zu bekennen. Jesus wurde Mensch und kam auf die Erde, um uns zu retten. Und er ist der Sohn Gottes. Und nicht zu sagen, Geschenke, Lichter und Jahresendfeier ist das, worum es geht. Nein, es geht um Jesus. Denn er kam als Mensch. Und der dritte Punkt ist die Übung. Wie können wir das in unseren Alltag hineinbekommen? Und das ist, auf sein Wort zu hören. Johannes schreibt in Vers 6, wir sind von Gott und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Der Apostel Johannes schreibt hier, wer Gott erkennt, der hört uns. Wer ist dieser uns? Habe ich mich gefragt. Mein Verständnis wäre die Apostel, die Gemeindeältesten. Und in dem Kontext, den wir heute haben, die Bibel. Johannes schreibt die Johannesbriefe, die Offenbarung und das Johannesevangelium. Paulus schreibt alle Briefe dazwischen, knapp bis auf Jakobus und Judas. Die Augenzeugen schreiben die Evangelien so. Wenn Johannes hier schreibt, wer Gott erkennt, der hört uns, verstehe ich das als ein Hören auf das Wort Gottes. Und daran können wir wieder die Geister unterscheiden. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Um zu verstehen, ist etwas von Gott, bekennt etwas Jesus oder verleugnet es Jesus, müssen wir erstmal wissen, was spricht denn Gott? Was ist sein Wille? Und wo finden wir das? In der Bibel, in seinem Wort. Das ist die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Irrtum. Und nur wenn wir Gottes Willen kennen, können wir auch unser Leben danach ausrichten. Wenn wir das nicht wissen, dann werden wir ziemlich automatisch dem anderen Willen folgen. Und dann stellt sich wieder die Frage, gibt es was in deinem Leben, das nicht auf Gott hört? Das nicht in Übereinstimmung, ich habe kurz das Wort gesucht, in Übereinstimmung mit seinem Willen ist? Gibt es da eine Sünde, eine Abhängigkeit, ein Verhalten oder vielleicht auch nur eine Weltanschauung, einen Zeitgeist, der dem Retter widerspricht? Denn Johannes gibt uns hier einen klaren Auftrag, wir sollen es prüfen. Und Paulus im Thessalonicher Brief, wo die Jahreslosung steht, prüft alles und behaltet das Gute. Was da nicht steht, aber was mit eingeschlossen ist, schmeißt das Schlechte fort. Schmeißt es raus, behaltet das Gute. Was macht man, wenn man etwas nicht behält? Schmeißt es in Mülleimer oder keine Ahnung. Oder ein Handwerker, mit dem ich in meinem FSJ zusammengearbeitet habe, der hat immer gesagt, kannst weiter fortschmeißen, als der Himmel blau ist. Also so weit wie möglich weg. Prüft alles, behaltet das Gute. Was machen wir mit dem Rest? Weg damit. Wir sollen es prüfen. Als erstes mich selber. Was lebe ich? Was glaube ich? Habe ich Sünde in mir? Denn als Familie, was leben wir? Wie gehen wir miteinander um? Was schauen wir an? Was hören wir? Was sind unsere Werte? Wie streiten wir? Was sprechen wir aus übereinander? Wenn ich zu jemandem sage, du nichts nutzt, dann widerspreche ich dem Willen Gottes. Denn wenn Gott einen Menschen geschaffen hat, dann ist er nicht zu nichts Nutze. Das widerspricht Gottes Geist. Und dann als nächstes, was leben wir als Gemeinde? Verehren wir Gott in allem, was wir tun, oder hängen wir irgendwo an Traditionen oder an Verhaltensweisen fest? Bin ich verletzt von jemandem in der Gemeinde und deswegen handle ich nicht gut mit ihm oder gehe ihm aus dem Weg, oder handle ich nach dem Willen Gottes, nämlich vergebt einander? Wie oft sollen wir vergeben? 7x7. Leben wir göttliche Prinzipien in unserer Gemeinde? Und wenn nein, stehst du auf und sprichst sie an? Kennst du den Willen Gottes, um zu prüfen, was ich heute Morgen rede? Ich bin nicht Jesus, also prüft alles, was ich rede, prüft alles, was unsere Pastoren reden. Das ist unsere Aufforderung. Wir sind da, um uns gegenseitig zu schleifen, und wir haben alle eine Verantwortung. Nicht nur wer hier vorne steht, nicht nur wer hier oben spielt. Wir alle haben eine Verantwortung füreinander. Und dann auch, wie stehe ich zur Gesellschaft? Widerspreche ich dem Zeitgeist, wo er nicht dem Geist Gottes entspricht? Oder gehe ich einfach mit? Ja, Abtreibung ist der neue Trend, oder Sexualität kann man eh machen, was man will, ist eh alles verloren, oder? Ja, bei der Steuerabrechnung, da kann ich hier noch 20 Euro rausholen, wenn ich den Staat bescheiße. Ist das nach dem Willen Gottes? Es fängt im Kleinen an. Ich habe erst vor 2 Wochen gelernt, wie ich in meiner Steuerabrechnung quasi, was sich lohnt, wenn ich häufiger Homeoffice mache oder häufiger im Büro bin, wie ich es abrechnen muss. Weißt du, es ist mir egal, ich will es so angeben, wie ich es in Wahrheit gelebt habe. Ich will nicht die bestmöglichen Steuern rausholen. Ja, sie sind hoch. Aber wir sollen den Autoritäten gehorsam sein. Und die erste Autorität ist Gott. Und wenn er sagt, wir sollen ehrlich sein, dann sind wir ehrlich, auch wenn es uns unser Geld kostet. Was heißt das? In Vers 4 schreibt Paulus, Jetzt habe ich so viel über Paulus gedacht. In Vers 4 schreibt Johannes, wir sind von Gott. Vers 4 und 5. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Ich finde, hier ist eine großartige Ermutigung drin. Wir müssen uns nicht unterkriegen lassen von, oh, alles ist dunkel, alles ist böse, alles geht den Bach runter. Nein. Ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der, der in euch, Jesus, der in uns ist, ist größer als der Geist, der in der Welt ist. Wir haben schon gewonnen, wir brauchen uns gar keine Sorgen machen. Und am Ende kommt Jesus, wenn er wiederkommt, dann wird sich jedes Knie vor ihm beugen. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Wir haben schon den Sieg. Die Frage ist, haben wir nur Jesus in uns oder lassen wir immer wieder ein bisschen Schatten vom Feind reinkommen? Die Welt hört auf den Feind Gottes. Das ist ja leider so. Aber wir gehen hinaus und predigen die Wahrheit und wir hören auf Gott. Wir haben diese geistliche Verantwortung, reinzuleben. Warum? Naja, weil wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Hast du mal gelesen, wie Jesus in den Tempel geht und ihn ausräumt, weil er nicht rein ist, weil er nicht sauber ist? Er bittet nicht alle lieb raus und gibt ihnen noch einen Kuss auf die Backe. Er macht eine Peitsche und schmeißt sie alle raus. So, wenn wir jetzt dieser Tempel sind, was denkst du, wie würde Jesus umgehen, wenn etwas in dir, in seinem Tempel ist, das nicht zu ihm gehört? Es soll ein Haus des Gebets sein, sagt er über den Tempel. Du bist ein Haus des Gebets. Wir haben diese geistliche Verantwortung, reinzuleben. Für uns, für jeden Einzelnen, für unsere Familien, für unsere Gemeinde und für unsere Gesellschaft. Und um dieser Verantwortung nachzukommen und diese geistliche Reinheit zu leben, müssen wir in der Lage sein, den Geist Gottes und den Geist des Antichristen unterscheiden zu können. Und das sind drei Dinge, die wir dafür brauchen. Verstehen, es gibt eine geistliche Realität, die nicht sichtbar ist, aber die Einfluss nimmt auf uns und wir auch Einfluss nehmen auf sie. Sonst würden wir beim Beten nur Selbstgespräche führen. Das tun wir aber nicht, denn es verändert was im Geistlichen, auch wenn es im Menschlichen ist. Wenn ich für ein gebrochenes Knie bete, gebrochenes Bein bete, dann wird mein Gebet nicht das Bein zusammenbringen, sondern Gottes Wirken im Geistlichen. Grundverständnis, es gibt eine geistliche Realität, eine geistliche Welt. Unsere Prüfung und unser Leben immer wieder kalibrieren an Gottes Standard. Immer wieder ausrichten. Bin ich auf dem Maßstab Gottes? Messe ich an dem Maßstab Gottes? Und der ist, was Jesus bekennt, ist von Gott. Was Jesus verleugnet, ist vom Teufel. Und das Dritte ist, seinen Willen kennen und diesem Willen folgen. Unter anderem, indem wir auf sein Wort hören. Das Grundverständnis, die Kalibrierung, uns ausrichten an seinem Maßstab und die Übung, hören auf ihn, was ist sein Wille, was ist sein Wille. Das ist, was wir leben wollen und ich lade euch ein, schmeißt alles andere raus. Wenn ihr das messt, wenn ihr das merkt, schmeißt alles raus, was nicht da sein soll, weil wir haben gemerkt, Mensch, wir müssen ganz schön aufpassen, was auf uns Einfluss nimmt. Und ich möchte nichts in meinem Leben haben, was nicht von Jesus kommt. Und dann lasst uns gemeinsam Weihnachten nutzen, diese Adventszeit nutzen, um Jesus zu bekennen. Und zu bekennen, dass er gekommen ist als Mensch, dass er gestorben ist als Mensch, dass er dadurch unsere Rettung erwirkt hat und dass er der Sohn Gottes ist. Lasst uns das leben und bekennen an Weihnachten und nicht die Lichter, die Kerzen, die Geschenke und, keine Ahnung, den Glühwein feiern. Das darf alles dazu gehören. Aber der Grund ist, wir wollen Jesus bekennen in allem, was wir tun. Ich möchte beten und ich lade euch ein, mitzubeten. Jesus, wir wollen nur dir nachfolgen und wir wollen nur dich bekennen und nichts anderes bekennen. Herr, ich bete, dass du uns immer wieder zeigst, was nicht von dir ist. Herr, jetzt an diesem Moment, Heiliger Geist, sprich, wo du etwas siehst in deinem Tempel, das Schatten bringt statt Licht. In deinen Tempeln, die hier heute Morgen sitzen, die auch zu Hause sind, Herr, zeig uns, was nicht von dir ist. Und hilf uns, das rauszuschmeißen. Wir wollen es nicht behalten, sondern wir wollen es rausschmeißen und nur behalten, was von dir ist. Lass uns immer wieder ausrichten an deinem Wort, an deinem Willen und an deinem Maßstab. Aber wir brauchen dich dazu, Jesus. Hilf uns jeden Tag neu, diese Prüfung zu machen. Ist das gut oder ist das vom Teufel? Mach uns sensibel dafür, mach uns, lass uns das erkennen, was von dir ist und was nicht. Weil bei dir im Geistlichen, da gibt es nur schwarz oder weiß und ich möchte auf der weißen Seite sein und ich bete, dass wir alle auf der weißen Seite sind und auch bleiben. Aber dafür brauchen wir dich, Jesus, jeden Tag neu. In deinem Namen beten wir. Amen.